B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Ja, Sven, grüß dich.
Na, schön dich zu sehen. Wie ist es denn?
Ja, super. Also der Wonnemonat November, der war ja ein einziger Rausch und der geht direkt über in den Sonnenmonat Dezember. Mhm. Ich dachte immer, Dezember wäre dem griechischen Feldherrn Dekembrios entlehnt vom Namen her, der ja bei der Verteidigung seines Volkes nicht nur den Feind, sondern auch seine eigene Population komplett vernichtet hat. Und damit ja in die Geschichte der erfolgreichen Feldherren eingegangen ist. Und deshalb ist ja Dezember im Grunde der Monat des Krieges. Das verwechseln ja viele Menschen.
Ach so. Wie ist denn der Dekembrios mit Vornamen Friedrich oder Wladimir oder
Friedrich?
Friedrich Dekembrios.
Mhm. Ich dachte Robert, aber.
Nein, der hat doch damit nichts zu tun. Das ist doch der andere. Der, vielleicht auch Boris. Ja, okay. Wieder was gelernt. Dankeschön.
Ja.
Also wir sind im Kriegsmonat. Geht's denn dann schon los?
Bitte?
Geht's schon los? Jetzt oder können wir noch vorher irgendjemanden in die Tanne
hauen? Nee, du kannst mal aufs Klo.
Ja, gut, beruhigend. Also nicht vor Weihnachten, bitte.
Nein, das Schönste kommt zum Fest. Mhm. Was wir jetzt momentan haben, ist der Sonnenmonat. Wir haben ja sozusagen Maximalausbeute aus unseren Solar- und Windkraftanlagen.
Mhm. Ja.
Da können wir nennen das Lichtsturm, ist, glaube ich, der Begriff dafür. Lichtsturm. Das hat zu exorbitant niedrigen Strompreisen geführt, habe ich mir sagen lassen.
Ja, was schade ist, weil wir dann auch zu niedrigen Preisen exportieren müssen.
Ja,
also
stimmt.
Also natürlich dann die Wind- und Sonnenanbieter hier zu einem so ein Mist. Ja.
Hast du das gepostet oder war das Henning Rosenbusch, dass der Lüberding geschrieben hat, dass bei diesem ganzen erneuerbaren Energien ja die Nichtleistung nicht zulasten des verantwortlichen Vertragsteilnehmers ausgelegt wird, sondern dass das Ausbleiben der Leistung sogar noch honoriert wird. Das finde ich spektakulär.
Ja, das hat Henning Rosenbusch verlinkt, genau.
Naja, das ist ja auch das Geheimnis unserer Mondpipeline, weil die, wenn wir mal ehrlich sind, die liefert ja bisher noch nicht in der Quantität, wie wir uns das gewünscht hätten.
Nee, aber stimmt.
Wir kriegen ja kräftig Subventionen, ne?
Ja, wir ja. Ja. Du, 12 Milliarden oder was war das für diese
12 Milliarden
Woche?
Pro
Woche.
Pro Gigawatt, das ich nicht leiste.
Ja, natürlich, hast du ja intelligent gebaut. Du kriegst ja wie die Aufsteller von Windrädern, wenn es nicht läuft, kriegst du ja Geld.
Genau.
So, das heißt, und deine Mondpipeline wird nie laufen, deswegen wirst du immer Geld kriegen.
Jetzt komm herauf.
Also das Verlegen der Schienen am Äquator ist, glaube ich, stellt ja ein Problem dar.
Ja gut, da sind wir natürlich auch in Verhandlungen mit einzelnen Ländern. Das ist ja auch der Hintergrund dieser ganzen komischen Regime-Changes, die wir momentan sehen, dass wir den Weg frei machen für dieses Schienennetz am Äquator.
Ich habe dir aber von Anfang,
Georgien, Korea,
die Länder, die hier alle so waren, so
der Perlenkette am Äquator.
Richtig, und Syrien. Und dann durch Syrien durch. Aber ich habe dir von Anfang an.
Schöne Grüße nach Bonn.
Ja,
über so ein Weißwerk gemeint ist.
Schöne Grüße.
Mein Nervenarzt.
Erdkundelehrer. Das hat ja funktioniert. Ich habe dir von Anfang an gesagt, du hättest nicht das Unternehmen beauftragen sollen, das diese Carola-Brücke da in Dresden gebaut hat. Und was machst du? Du sagst, spann mir mal eine Eisenbahnbrücke über den Atlantik für meine Mondpipeline.
Ja.
Entschuldige. Ja.
Ja, du hast es natürlich mal wieder besser gewusst, aber
jetzt war ja schlauer. Ich meine, du kriegst ja dafür Geld.
Genau. Man kriegt ja auch Geld für jedes Windrad, das man nicht aufstellt.
Ja. Ja.
Ich meine, das eine ist es ja, sie aufstellen und sie laufen nicht, aber noch effizienter oder auch für die Umwelt besser ist, wenn man sie gar nicht aufstellt.
Ja, auch das gibt Geld.
Gehe ich jetzt in die Windradindustrie.
Und drohst an, Windräder aufzustellen, kriegst dein Geld für unterlassene Hilfeleistung.
Genau, ja.
Ah, herrlich. Gut, dass wir das nicht ernsthaft besprechen, aber du hast dann schon mitbekommen, dass die skandinavischen Nachbarn sich beschwert haben, ne?
Worüber?
Dass Deutschland.
Über die Mondpipeline?
Nein, über die explodierenden Energiepreise. Also wir hatten ja wirklich hohe Preise. Du hast ja Unsinn erzählt gerade. falls das einer nicht mitbekommt.
Stimmt, ist gar nicht, was ich gesagt habe. War das Fake News? Oh Gott, gut, dass du das selbst
in den Rahmen In Wahrheit war das ja ganz anders. Die Preise waren ja sehr hoch und die Schweden und Norweger haben sich sehr beschwert. Das verstehe ich. Auch in Norwegen und Schweden sind die Preise gestiegen. Das hatte ich gar nicht verstanden. Ja, ich dachte auch, meine dänische Frau hat mich dann informiert und mir erklärt, dass es eben nicht nur in Deutschland diese hohen Preise gab, von 93 Cent pro Kilowattstunde statt 10, sondern auch in den herumliegenden oder umliegenden Ländern, die Preise ähnlich hoch waren. Also auch in Dänemark dann so gleiche Preise wie hier. Und auch in Norwegen und Schweden. Und das hat den Schweden und Norwegern nicht so gefallen, weil sie ja, wenn sie alleine wären, ganz niedrige Energiepreise hätten. Also deswegen.
Ja, kaum wird diese europäische Solidarität mal ernsthaft strapaziert, fangen die schon wieder an rumzuzicken, diese Länder.
Genau, kaum ist da mal einer in der Mitte, der so richtig vorbildlich vorangeht und sagt, so hier Atomkraft aus, Frankreich kann anbleiben und alles andere, Wasserkraft haben wir nicht und wir nehmen das gern von euch nebenan, aber wir haben gar keine Energie.
Und das dann mache ich mal eben die Heizung raus. Ich glaube, die stört sowieso akustisch.
Aber die stört sowieso.
Das gar nicht mehr leisten.
Ne? Die stört nicht nur akustisch.
Ja.
Ja.
Und die fanden das nicht geil, oder was? Die Schweden und die.
Nee, die Norweger möchten jetzt aussteigen aus diesem europäischen Strommarkt. Das wäre eine Katastrophe. Das dürfen sie ab Januar 26. Ist ja noch ein bisschen hin. Und die Schweden möchten da auch raus. Sie möchten diesen deutschen Wackelstrom nicht haben. Und die Franzosen sagen, wir können euch nicht versprechen, dass wir euch was liefern können. Mal schauen. Ich bin gespannt. Ich fand den Plan nie so richtig gut. Aber also und zu unserer Beruhigung, wenn man dann so wie wir dieses Moorburger Kraftwerk da in die Luft sprengen, das war ja doch, glaube ich, eins der modernsten Kohlekraftwerke der Welt. Wir behalten lieber die dreckigen und zum Glück springt ja China ein mit 2 neuen Kohlekraftwerken pro Woche. Also
das
da muss man sich nicht so viel Gedanken machen. Das ist global. Also wenn man jetzt so kleinlich wie wir hier auf Deutschland guckt, natürlich schon. Na, wird schon gut gehen, komm.
Ja, aber zumindest der deutschen gemachte Klimawandel, der ist dann nicht mehr so bedrohlich.
Nein, wir sind dann mit gutem Beispiel vorangegangen.
Genau.
Und man wird es uns wahrscheinlich nicht mal danken, wenn das für Europa Folgen hat. Aber du weißt ja, Visionäre und große Denker wie Robert
werden ja oft zu ihrer Lebenszeit völlig missverstanden. Wir sind mit gutem Beispiel untergegangen, würde ich sogar sagen.
Ja. Ja, okay. Das wollen wir alles gar nicht besprechen. Aber das
das war mir jetzt wegen Sonnemonat.
Ja, Sonnemonat, du und deine Mondpipeline. Das müssen wir aber noch erwähnen. Du kämst ja gut, dass du das so gebaut hast, dass du nie produzieren wirst und nur das viele Geld bekommst. Weil sonst kämst du ja tatsächlich Elon und Peter Thiel in die Quere. Da habe ich die ganze Zeit drüber nachgedacht und wollte dir das nicht sagen. Gut, dass du das jetzt so gebaut hast, weil du würdest ja dauernd mit diesem Starlink kollidieren. Das fliegt ja nun mal als Perlenkette, die uns alle überwacht und sieht.
Und dann würden diese Satelliten meine Pipeline, diese Nabelschnur zwischen Sonne, zwischen Mond.
Ja.
Mal, wie wär's denn mit einer Sonnenpipeline?
Ja,
das würde. Und die Solarenergie so auch bei, so durch die.
Ja, auch eine gute Idee, aber es wird das Problem ja nicht aus der Welt schaffen.
Ach so.
Denn du würdest ja entweder die Starlink-Satelliten immer abreißen mit deiner Pipeline. Oder die Satelliten würden Löcher in deine Pipeline machen.
Ich habe ja so eine Satellitenklatsche angebaut. Die meinen so.
ein bisschen aus.
Und ich habe Elon schon gesagt, das kann nur einen geben. Ja.
Ja. Und zwar dich.
Ja, natürlich.
Also ihn meinte ich.
Nein, okay. Bitte was? Nee.
Ja.
Nee. Also er hat dann auch gesagt, okay, also er streckt die Waffen, das wird er einsehen, das wäre das wichtigere Projekt. Und der steigt jetzt auch ganz groß mit ein, habe ich überlegt.
Mhm. Ja, gut, dann ist er gut. Irgendwann machen wir nochmal so eine Peter-Thiel-Tolkien-Ausgabe, oder? Ich finde das immer so schön, dass die beiden Kumpels dann, hört ja keiner zu, die waren ja, glaube ich, zusammen auf der Uni und hatten ein Zimmer zusammen, haben offensichtlich Tolkien gelesen, deswegen heißt der Thiels Firma auch Palantir. Und dass jetzt der andere von den Buddies, nämlich Elon, dieses sehende Auge baut um die ganze Welt, Und der Thiel.
Die sauren Augen oder
was? Ja, ja, genau. Und dass, ja, dass die beiden dann ja so die engsten Berater von unserem Freund Donald sind, das finde ich schon alles literarisch grenzwertig. Aber gut, lass mal gucken. So, die ernsten Themen, komm.
Ja.
Nicht so albern hier.
Du hattest was rausgefunden über Menschenhandel und Menschenschmuggel im Mosel-Rhein-Gebiet. Da wolltest du was zu sagen.
Ich habe gesagt, ja, das ist ein ernstes Thema, stimmt.
Ja.
Ja, da habe ich dann an Nancy Faeser gedacht tatsächlich, weil wenn ich höre, dass die, dass da korrupte Schleuser auf der Mosel zugange sind und wir Deutschland sabotieren, da frage ich mich, warum da keiner eingreift. Ich kenne das, kenn das bisher nur, also Schlepperbanden kenne ich aus dem Hamburger Hafen. Da denke ich dann auch jedes Mal, wenn ich die sehe.
Warum, diese Schlepper, die großen Schiffe reinschleppen.
Ja, warum dürfen die das? Ich meine, wo ist Frontex, wenn man es braucht?
Ja.
Aber wenn die jetzt auch auf der Mosel ihr Unwesen treiben.
Das ist ja wenigen klar, dass eigentlich der Hauptmigrationshotspot nicht mehr die Balkanroute oder das Mittelmeer ist, sondern die Mosel-Rhein-Schleuse.
Mhm. Weißt du, aber was ist denn da passiert?
Da sind die Syrer, die setzen.
Wollen sie die rausschleusen?
Ja, ja, die werden rein und rausgeschleust. Das ist ja das große Thema gerade, dass wir so eine Art Austausch der Flüchtlinge haben. Die einen, die gehen jetzt zurück und die, die Angst vor denen haben, die zurückkommen, die kommen jetzt ja wieder zu uns und die kommen über diese Mosel-Rhein-Schleuse.
Ach, deshalb heißt die Rhein-Schleuse, weil die reinkommen. Und wie heißt ja, die, die rausgehen, ja. Rausschleuse?
Mosel-Rausschleuse. Ja, aber weil jetzt mal allen Ernstes, also da ist eine Schleuse kaputt gegangen, sodass die Schifffahrt zwischen Mosel und Rhein für ein halbes Jahr momentan ausgesetzt wird. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das war gar kein Schleuser, sondern das war der Putin. Das ist diese hybride Kriegsführung, von der man immer hört, Unruhe stiften und, oder?
Ja, kann ja nur. Also wenn nicht Putin, dann der Klimawandel. Aber was soll denn sonst dahinter stecken?
Das Patriarchat.
Das könnte auch sein, ja. Ja. Ja, darüber wolltest du viel mit mir reden, oder? Das Patriarchat. Ich habe hier einen Begriff stehen, aber vielleicht sollte ich den noch nicht nennen, mit einem Fragezeichen, weil ich nicht weiß, was das ist. Möchtest du vorher über Walter Weber mit mir sprechen, oder möchtest
ja,
du...
Ja, stimmt, das wollten wir ja ganz zu Beginn machen. Oh Mist, habe ich jetzt wieder... Ja, Walter Weber.
Ich habe ganz wichtiger Stichwort. Punkt.
Ja. Es gab ein epochales Urteil. Ich habe ihm auch direkt Glückwünsche geschickt dazu, dass er sich jetzt in einer Reihe wohlfühlen kann mit Sokrates, Galileo Galilei und Martin Luther. Mhm. Nämlich jemand, der aufgrund einer völlig untadeligen medizinischen Entscheidung zum Wohle der Menschen und der Patienten schuldig gesprochen ist und diesen Schuldspruch natürlich, das wissen alle jetzt am Montag in Hamburg, natürlich erstmal hinnehmen musste, aber natürlich noch weitere Rechtsinstanzen bemühen kann. Aber doch zumindest in einer Stellungnahme direkt danach gesagt hat, dass er zumindest Reue nicht empfinde, weil das ja bedeuten würde, dass er etwas Falsches getan ist. Das hat er nicht getan. Mhm. Und ich glaube, das, was in diesem Urteil zum Ausdruck kommt, ist nicht nur eine Qualifikation seiner Taten und seiner Entscheidung, sondern da geht es darum, dass man eine ganze Berufsauffassung von medizinischem Tun in den Schatten einer neuen Doktrin stellen möchte. Das wäre meine Befürchtung.
Ja, weiß nicht, wie du das siehst. Ja, gestellt hat. Also
gestellt mal, hat, gestellt.
Wer es dann doch nicht mitbekommen hat, ich denke, es wissen alle, aber wer ist verurteilt worden zu 1 Jahr und 10 Monaten Haft?
Auf Bewährung?
Die, weil er zum Glück nicht vorbestraft ist, warum sollte er auch zur Bewährung ausgesetzt ist? Aber das ist ja eine... Das ist für eine Haftstrafe, zu der er verurteilt worden ist, wegen des unrichtigen Ausstellens von Maskenattesten. Gebe ich das richtig wieder?
Ja. Wobei, glaube ich, die Gesetzeslage ein bisschen strapaziert werden musste, damit man zu diesem Urteil gelangen konnte, weil es ja eigentlich bei Gesundheitszeugnissen um etwas geht, was man bei Behörden vorlegt, um Leistungen zu beanspruchen oder so irgendwas. Und da geht es halt darum, Betrug zu vermeiden.
Ja.
Und was weiterhin ja das Anwaltsteam herausgearbeitet hat, dass diese Verpflichtung, jemanden auch tatsächlich körperlich zu untersuchen, aus einer Rechtsprechung des Jahres 1940 kommt, wo es um Prostituierte ging. Und da ging es um die Balance zwischen der Volksgesundheit und der Individualgesundheit. Und das könnte dem Gericht ja auch zu denken geben, dass man sich auf sowas berufen muss. Denn ich denke, wenn ich mich recht entsinne, wurden ja relativ viele Atteste ausgeschrieben für Leute, die beim Arzt anriefen und gesagt haben, ich habe Corona, ich kann nicht arbeiten. Mhm. Kommen die jetzt auch alle ins Gefängnis, diese Ärzte, die das ausgestellt haben?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das waren ja eher andere Bedenken, die die Patienten von Walter Weber hatten. Und nochmal, aber Hilf mir bitte mal. Ich finde es ja nur problematisch. Er hat sich ja sehr diplomatisch geäußert auch dazu, dass er weiterhin an den Rechtsstaat glaubt. Und dann geht man halt in die nächste Instanz und lässt das nochmal überprüfen, wie beim Richter Detmar. Nur, wenn die Gesetze nicht wären, was sie sind, ob sie von 1940 kommen oder das Infektionsschutzgesetz von 2020, glaube ich, dann bestünde ja gar keine Möglichkeit, dass solche Urteile überhaupt gefällt werden. Ich will sagen, die Richter können sich dann ja zumindest auf irgendwas berufen. Weißt du, wo ich hin will? Es ist, wenn man sagt, in Italien wird jetzt gerade dieses Ganze gekippt. Also, dass man sagt,
die werden alle entschädigt, die Leute, und rehabilitiert.
Das wird nicht nur gestrichen, sondern es wird dann auch noch rehabilitiert. Das kriegen die Deutschen vielleicht nicht mit, aber wir sind ja auf einem Sonderweg, wie mit der Energie, auch was die Aufarbeitung der Pandemiezeit und betrifft. Das gibt's doch nirgendwo auf der Welt. Oder täusche ich mich, dass Ärzte verurteilt werden?
Das passt nicht. Aber ich lass mich gerade noch mal kurz an den Punkt. Also erstmal keine Frage, hier geht es um politische Verhältnisse, die exzeptionell sind und in einer gewissen Weise vorbildlich.
Wir loben ja
mal. Aber noch mal in Hinblick auf den Sachverhalt selber. Ich glaube selbst, dass die bestehende Gesetzeslage keinen Anlass gibt keine Grundlage liefert dafür, den Walter zu verurteilen für das, was er getan hat. Also die ärztliche Berufsordnung, die Rechtslage, die vorlag, all das war in dem Rahmen auf seiner Seite und er hat eine Verpflichtung gegenüber seinen Patienten und das besteht auch nach dem, ich glaube, was ist das, Genfer Gelöbnis, bis hin in den Satz hinein, dass er auch die Anordnungen der Macht zurückweisen darf, wenn es dem Wohl seiner Patienten dient. Also all das hat er richtig gemacht. Mhm. Insofern bin ich da schon erschüttert. Was mich zu der Frage bringt, ist die Gesetzeslage allein ausschlaggebend für das Fällen rechtsstaatlicher Urteile oder lebt der Rechtsstaat nicht von etwas, was er selber auf dem Wege des Rechtes nicht hervorbringen kann, nämlich eine rechtsstaatliche Gesinnung und eine Grundkultur, die man im Groben als Zivilisation beschreiben könnte, die offensichtlich ins Wanken geraten ist in Deutschland zugunsten eines moralistischen Fundamentalismus.
Ja.
Oder eines politischen Totalitarismus. Also das ist das, was mir kategorisch Sorgen bereitet. Ich finde das erschütternd. Das Urteil ist echt exemplarisch. Und ich werde dir sagen, wir werden in 200, 300 Jahren werden wir alle über Walter Weber sprechen, aber niemand wird mehr über diese Richterin oder die Staatsanwältin sprechen, höchstens nur noch im negativen Zusammenhang. Als die jämmerlichen Figuren, die sich haben missbrauchen lassen, um ein politisches Unrechtsurteil zu fällen, das jeglicher Menschlichkeit und jeder Auffassung von Gerechtigkeit und Gewissenhaftigkeit fundamental widerspricht. Insofern hat Walter Weber einen großen Sieg errungen, obwohl er den Prozess verloren hat. Ein Sieg für die Menschlichkeit. Und die Frage, die dazu in Verhandlung stand, wenn ich das gerade noch sagen darf, was mich echt empört, ich habe mit ihm auch drüber gesprochen. Was gibt denn das für ein Beispiel für ärztliches Verhalten in zukünftigen Krisen?
Ja.
Wollen wir Ärzte haben, die das Prinzip der Menschlichkeit und der fürsorglichen, heilenden Perspektive für ihre Patienten einschlagen oder wollen wir Funktionäre, die jegliche Regierungsdoktrin durchsetzen, wie idiotisch die auch sein muss? Ich meine, was den Verteidigern ja gelungen ist, ist zu zeigen, dass dieses ganze Maskenregime auf völlig tönernen Füßen stand und im Grunde indiskutabel geblieben war und gleichwohl kam es zu dieser Verurteilung. Also ich finde es skandalös bis dort hinaus.
Ja, wir müssen dann mal unter uns besprechen, ob wir nicht vielleicht einen Walter-Weber-Preis stiften sollten jedes Jahr für Rückgrat und Zivilcourage.
Stimmt.
Gute Idee. Ich weiß nicht, wie man das darf, aber das kriegen wir bestimmt raus.
Da muss man, glaube ich, gar nicht fragen.
Ja, dann stiften wir demnächst einen Preis. Dennoch hast du recht, deswegen habe ich eben so eifrig genickt, das kann man im Podcast nicht sehen. Das hat natürlich wiederum Signalwirkung, dieses Urteil. Gucken, was in der nächsten Instanz passiert. Aber welcher Arzt kann sich denn jetzt noch vor seinen Patienten stellen, schützend? Man sagt, wenn es eine Anordnung gibt, dass du dem jetzt irgendwie Lack in den Hals schüttest, dann machst du das gefälligst. Wenn du dich dem widersetzt, dann wirst du halt mit Haftstrafen bedacht. Solltest du schon vorher mal was falsch gemacht haben, gehst du dann halt in den Knast. Das haben wir nun auch schon erlebt. In Deutschland.
Ich möchte jetzt keine Vergleiche zu irgendwelchen anderen politischen Zeiten oder Regimen aufstellen, aber es gab mal diesen Satz, du bist nichts, dein Volk ist alles. Und genau das ist die Balance, um die es geht. Ich bringe nochmal eine andere Referenz. Ferdinand von Schirach hat in dem Terrorbuch diskutiert, ob es in Ordnung ist, ein Flugzeug abzuschießen mit, weiß nicht, 30 Passagieren oder 80 Passagieren, um ein Fußballstadion zu retten, was man auch evakuieren könnte und wie auch immer. Mhm. Und hat eine Staatsanwältin in diesem Stück sehr plausibel ausgeführt, dass das Menschenleben nicht gegeneinander aufzuwiegen sind. Mhm. Und das hat mich so begeistert an diesem Stück, diese wunderbare, ethisch reine, überzeugende Argumentation und wie sehr das jetzt schon Vergangenheit ist, überhaupt nicht mehr in den Reflexionsraum einer Rechtsprechung geraten kann, das hat mich erschüttert.
Ja.
Ja, zum Glück. Wir werden auch demnächst hören, du bist nichts, dein Planet ist alles.
Ja. Aber zum Glück haben wir ja zur Einordnung solcher Dinge einen Ethikrat. Also der dann...
Ach, hör mal. Ja, Lena, die sah wieder schick aus, oder? Boah.
Ja, ich habe gerade nicht geguckt. Ich konzentriere mich hier auf Annalena gerade mehr. Was soll ich sagen? Ach so, der Ethikrat, ja. Der ist ja dazu da, um das auch daran zu erinnern. Nicht an Herrn
Schierbach. Ach so, ich dachte, die sind nur dafür schick auszusehen. Prinzipien. Und so.
Deswegen telefonieren die ja auch. Anna und Dings, wer ist sie? Frau Büchs mit Herrn Spahn.
Mit dem Gesundheitsminister, damit sie...
Ja.
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 Ist das tatsächlich passiert? Sie hat ja tatsächlich dem Spahn gesagt, also ich mache das gerne so, dass es für sie auch schön ist, glaube ich, hat sie inhaltlich gesagt, oder?
Das ist jetzt ein freier Prosa, ja, wahrscheinlich.
Was hat sie genau gesagt?
Weiß ich nicht. Du, ich habe, seit sie da nicht mehr ist, ich habe das ein bisschen... Ich vernachlässige das etwas. Also ich fühle mich auch ein bisschen zurückgewiesen. Ich werde gar nicht wahrgenommen von der Frau. Das kann ich dann auch nicht so gut haben.
Ja, da kann man vielleicht auch noch was drehen. Ich schau mal.
Ja, kannst du mal was machen?
Ja, hör mal. Ja, aber ich finde, diese ethischen Standards, die werden ja auch im Journalismus sehr hochgehalten. Das ist ja auch so wie Patienten nicht mehr zu Ärzten gehen können und ihnen vertrauen, dass man ihnen hilft, sondern dass man sie zum Objekt einer Regierungsdoktrin hat, kann man ja auch als Whistleblower jetzt, wenn man zum Beispiel jetzt mal... Ja. Sich an Journalisten wendet und etwas zum Beispiel über den thüringischen Verfassungsschutz herauspfeifen möchte, kann man ja auch sicher sein, dass man dann wiederum
wenn man
Quellenschutz nicht mehr erhält.
Nee, wenn man da was pfeifen möchte, dann wird man verpfiffen von denen, bei denen man pfeift. In dem Fall dem MDR, glaube ich, ne? Der war's.
Genau.
Naja, nun müssen wir ja sagen, das hat schon alles. Die Causa Kramer wird man das dann wahrscheinlich nennen in den Geschichtsbüchern. Aber nee,
wir äußern uns nicht über sein Äußeres, oder?
Nein, wir äußern uns auch gar nicht lieber dazu. Deswegen gehen wir ja auch in den Töpferkurs demnächst. Ich finde, das steht hier auf meinem Zettel als relativ lange Liste. Es ist ja so schon so gemeint, oder? Das Urteil gegen Walter, dann gibt es noch eine Ärztin, die sich dann darauf eingelassen hat, auf, ich glaube, 10.000 Euro Strafe, weil sie auch einen Attest ausgestellt hat, was sie nicht hätte sollen. Der Herr Kramer, und dann haben wir ja dieses, da muss ich immer an dich denken als Bildungsphilosoph, also es wird ja alles zensiert inzwischen. Ich weiß nicht, ob, ich muss immer bei Bildung an Zensur denken und ich bin so umgeben von
ja. Lange Leitung,
ja, bis zum Mond. Ja. Nein, wenn man das so im Schweinsgalopp so durchgeht, ne, wer alles jetzt warum? Also es werden dann irgendwelche 14-Jährigen wegen eines falschen...
Alles für Schottland.
Genau. Dann darf man nicht sagen, alles für Schottland. Man darf aber auch, glaube ich, nicht sagen, alles gegen Schottland.
Besser, man hält sich insgesamt ein bisschen zurück. Das ist.
Das meine ich. Da ist so dann diese junge Rentnerin mit ihren 74 Jahren, die auch sich, die eine Meinung hatte. Das hat sie dann, ich habe die Meinung gelesen, finde, die kann man haben, ist aber falsch, kostet sie mal 1.000. Kann sie jetzt abstottern die nächsten 30 Jahre? Du weißt, dass Niedersachsen plant, den Paragraph 188 zu verschärfen, der ja durchgeht bis in die kommunalen Ebenen, darüber sprachen wir schon mal, also auch den Verwaltungsdirektor sollte man nicht kritisieren. Und da gab es ja noch die Einschränkung, sofern das geeignet ist, sein politisches Wirken zu beeinträchtigen.
Ja.
Das soll aber fallen. Also es muss auch nicht mehr geeignet sein, da irgendwas negativ zu bewirken.
Finde ich natürlich gut, weil das war meistens ja gar nicht gegeben. ja, dass man die dadurch beeinträchtigt hat. Und insofern
da reagiert
war
die
ja
Politik.
Im Grunde die Wirksamkeit dieses Paragraphen so ein bisschen begrenzt durch sozusagen einen
genau.
Wie kann also, man sagen, so was wie einen rechtsstaatlichen Blinde haben, der sich noch.
Ja, da reagiert doch eigentlich auch nur die Politik jetzt auf. Dieses Rumgezicke von sogar Gerichten, wenn Frau Strack-Zimmermann dann doch mal abgewiesen wird mit ihren Klagen oder so ja. Dann ein bisschen Ärger kriegt, weil die Politiker da nicht werben sollten. Das finde ich dann wieder rund, wenn dann die Niedersachsen sagen, dann lass uns doch diesen Zusatz streichen, weil dann ist es doch leichter für die Gerichte.
Ja, eben.
Da durchzuverurteilen.
Ich meine, das ist natürlich schon auch ein großer Aufwand für die Gerichte, ne? Und wenn man dann das immer noch nachweisen, kann man das Ganze nicht ein bisschen flexibler handhaben durch externe Agenturen? Also kann man nicht.
Ja, könnte man
dann
sich auch.
Mit exekutiven oder judikativen Kompetenzen ausstatten, dass man gewissermaßen so die Gewaltenteilung in institutioneller Vereinigung so einer Agentur übergibt.
Ja. Guter Vorschlag. Das geht ja alles schon sehr gründlich in die richtige Richtung und du weißt, es gibt dann ja noch den Fall des Herrn, den kann ich nicht einschätzen, Herr Finkelstein, der ja, glaube ich, kann man mal bei Herrn Reitschuster nachlesen, ist irgend so ein Blogger oder YouTuber, ich kenne seine Aussagen nicht, er sitzt seit August wegen Volksverhetzung im Knast und darf jetzt oder soll jetzt 10.000 Euro bezahlen, für seine eigene Überwachung. Das finde ich wieder konsequent, ja, dass man dann auch sagt, anders als in diesen dahergelaufenen, wirklichen totalitären Regimen, wo man Kritiker einfach wegsperrt, schreibt man ihnen hier auch noch eine Rechnung.
Ja.
Also für die Telefonüberwachung 4.000 und weil er nicht zu Hause war, nochmal 6.000 für die Fahndung. So dass er da wahrscheinlich auch diese Strafe nicht bezahlen kann. Das finde ich gut. Also wir begrüßen das. Wir begrüßen das natürlich.
Ja, absolut.
So,
absolut.
Aber es ist ja, es sendet ja ein deutliches Signal von Walter bis Paragraph 188 noch ein bisschen schärfer.
Dass man es sendet das Signal, dass die Demokratie wehrhaft ist.
Ja.
Dass wir uns von diesen Staatsdelegitimierern, Desinformationisten, Ehrabschneidern und Verleumdern und Beleidigern unsere Demokratie nicht rauben lassen.
Ja.
Und wir unterstützen das und ich würde einen weiteren Preis ausloben, nämlich den Leberwurstpreis.
Mhm.
Ja, den würden wir auch dann nächstes Jahr verleihen, oder? Dass wir dann sagen, also die Person, die am sensibelsten auf politische Angriffe reagiert, bekommt diesen Leberwurstpreis. Oder?
Ja, okay. Muss der auch mit Geld dotiert sein? Oder
nee, der ist Naturalien.
Wie wollte ich sagen? Also das sind doch bitte so ein Geschenkkorb. Den Geschenkkorb, den wir jetzt schon anschaffen.
Aus der Metzgerei Winkelkötter.
Ja, den schaffen wir jetzt schon an mit Leberwurst.
Ja, mit der Leberwurst, das wissen ja die wenigsten, ist es ja wie mit Wein. Je länger die liegt, umso besser wird die.
Ja.
Ach, herrlich.
Gut, haben wir das alles. Und deshalb sind wir ja auch konsequent für dieses System und gehen in den Töpferkurs.
Absolut.
Das wollte ich noch sagen. Achso, keine Mails mehr schicken, bitte, für irgendwelche Freundeslisten. Wir haben das. Wir machen ja noch eine Sendung überraschend am 1.1.
Mm.
Also für Weihnachten machen wir im Freundeskreis. Ihr kriegt dann eine Mail. Und dann machen wir aber noch eine öffentliche am 1.1.25. Ich will das jetzt eben kurz sagen dürfen, bevor ich das vergesse. Und weil wir ja dann nicht öffentlich senden, machen wir das ganze Jahr 25 in einer Sendung.
In einer einzigen Sendung.
Ja, okay. Du bist ja Prophet, wie wir vom letzten Jahr noch.
Ich will noch mal sagen, meine Glaskugel, ich meine deine, die hat zwar viel Show gemacht, aber ich habe vorausgesagt den ESC-Sieg der Schweiz
ja.
Und auf den Tag genau das Attentat. Ich habe dummerweise den Bundeskanzler in meiner Glaskugel gesehen. Ich wusste nicht, dass es Trump sein würde, aber auch da war ich überraschend präzise.
Ja, ich weiß. Da war vielleicht so ein kleiner Schmierfleck, dass du den Kanzler in Spee der USA gesehen hast.
Ja, ja.
Also, bin ich sehr gespannt. Das machen wir nochmal öffentlich am 1.1. Da besteht ja auch keine große Gefahr. Entschuldige den Ausflug.
Ja.
Haben wir noch was zu besprechen? Nee, und da kann ich
jetzt nicht. Ist dir auch schon aufgefallen, dass viele Menschen bereuen, dass sie sich nicht haben impfen lassen? Geht dir das auch so in Bekanntenkasse, dass alle sagen, oh Mist, damals habe ich mich so ein bisschen belabern lassen von diesen Querdenkern und dachte jetzt nur, weil ich politische Opposition bin, mache ich das mal nicht, aber hätte ich mich mal damals impfen lassen?
Ja, jetzt wo du es sagst, Ich versuche mal ernst zu gucken. Ja, 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 doch. Fällt mir auch auf.
Ja, sind immer mehr, ne?
Großes Thema. Ja, aber können die nicht einfach, frage ich die dann ja auch, kann man da nicht noch 7-mal nachboostern jetzt und dann doch trotzdem wieder zu den Guten gehören? Oder ist das zu spät?
Also ich habe es für mich selbst auch in Erwägung gesetzt. Jetzt ist ja sozusagen diese Aufregung ein bisschen verstrichen und wir haben ja diese Corona-Krise auch aufgearbeitet. Die ganzen Fehler der Corona-Leugner sind jetzt ja im Grunde auch nachgewiesen. Und da kann man sich ja ein bisschen entspannter zeigen und da dachte ich, ich lasse mich auch mal impfen.
Ja, du möchtest die Legion von Kranken dann bereichern mit deiner Anwesenheit, ja. die Krankenstände so hochjagen.
Und bei der Gelegenheit wollte ich mich auch direkt impfen lassen gegen meine Flatulenz. Ja, ist das Bovard oder so, hast du mir gesagt? Ja.
Ja, das ist ja ein schöner Übergang. Hast du gut gemacht.
Ja?
Hervorragend. Ja.
Als wäre ich gelernter Moderator.
Ja, nee, als wäre ich gelernter Bällezuspieler, ja, Ballverteiler, Spielmacher. Bovard, ich weiß gar nicht, wie weit das in Deutschland angekommen ist. Ich habe das nicht verstanden. Also es gibt ja, weißt du, die Kuhfortsteuer in Dänemark kommt ja ab 2030. Und um diese Furzerei ein bisschen einzuschränken, gibt es ja, also Kühe, ne? Furzen ja so viel Methan, das macht den ganzen Planeten kaputt, die Kühe werden es alle umbringen. Deswegen gibt es einen Zusatz, einen Futterzusatz, der Bovard oder Bovert, nee, Bovard wahrscheinlich heißt. Und vor dem warnt jetzt in England die Daily Mail und die Leute lassen alle ihre Arla-Produkte, früher dänisch, großer Milchproduzent, Lorparkbutter und so stehen, weil der Bovard-Wirkstoff dann eben auch in die Milch und die Milchprodukte durchsickert, durch die Kuh. Die Kuh also theoretisch vielleicht ein bisschen weniger furzt, aber die Menschen kriegen das eben auch ab. Und das gefällt vielen nicht.
Aber das wird doch eher, sagen wir mal, so eine Art Nahrungsergänzungsmittel sein, was ein Vitamin oder wie Mikronährstoffen gleich die Qualität der Butter erhöhen wird, oder? Ist das etwa gesundheitsschädlich?
Ja, das ist, wenn man das so liest, dann denkt man, das ist sicherlich so eine mRNA-Plörre-Spritze, die irgendwie jetzt direkt dann auch den Verbraucher nach dem Butteressen im Hirn trifft.
Ja.
Es ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ich bin ja auch immer gerne Uffi riecht, wie alle. Aber ich habe dann nochmal geguckt, das heißt 3-Nitrooxypropanol. Die Halbwertszeit ist 4,5 Tage und es spaltet eigentlich nur so einen Enzymspaltstoff, dieser Futterzusatz. Ja, also das ist aber ehrlich gesagt, kommen da dann nur Propionat und Butyrat dabei raus, statt Aceton. Das ist die Kurzfassung. Also man
Aceton ist Nagellack, oder? Nagellack,
genau. Also du furzt dann nicht mehr so viel Nagellack und dann hast danach gutes.
Ich furze überhaupt nicht.
Nee, gut. Weil du das unterdrückst. Und die Kuh nicht. Und deswegen ist die Kuh weg. Nein, also Propionat und Butyrat sind die Stoffe, die dann vermehrt entstehen. Das ist aber eigentlich nicht weiter wild. So, das ist mal die Kurzfassung. Ich finde das die Kurzfassung. Ich finde das so überraschend, diese ganze Geschichte, weil das, Bovard dann zugesetzt werden soll, ist ja schon länger bekannt. Jetzt trifft diese Story dann Arla, diesen riesen Milchproduzenten, und ich habe mich nur gefragt, eigentlich wollen doch unsere Freunde von der anderen Seite, die Billys dieser Erde und Robert und wie sie alle heißen, dass wir die Bauern enteignen und die Kühe alle eigentlich abschaffen am besten und diese Milchprodukte nicht mehr essen. Mir kommt das komisch vor, dass jetzt dieses Ding gezündet wird mit einem, wie ich finde, harmlosen Zusatz und die ganz England irgendwie die Milchprodukte stehen lässt und plötzlich keine Rinder mehr haben möchte.
Ah, verstehe.
Weißt du, wenn man gleichzeitig versucht, in England die Bauern alle zu enteignen über die Erbschaftssteuer, also dass man sagt, wir erhöhen jetzt die Erbschaftssteuer und in Dänemark eine Kuhfortsteuer einführt und dann noch sagt, Edge und die Leute wollen euer Zeug auch gar nicht mehr.
Das heißt, wir haben hier einen weiteren Schritt in Richtung Deagrarisierung auf dem Wege des Verbraucherschutzes.
So kommt mir das vor, also dass man sagt, was
das
soll
das? Das erinnert mich nochmal an auch den Rinderwahn.
Ja.
Ja. Ja, das gibt ja große Vorbilder. Man hat ja früher, hatte man ja auch immer so seinen Erregungspegel und hat man immer Monitor geguckt und dann wurde immer so ein skandalöses irgendwie, es ist jetzt, wie heißt es, Aceton im Nagellack gefunden worden. Ja. Und dann haben die Leute gesagt, oh, dann gehe ich mir nicht mehr die Nägel.
Ja. Ja. Ja.
Aha.
Ja, deswegen kommt mir das so, diese wahnsinnig
schöne,
diese tolle Meldung der enthüllenden Journalisten von unserer Seite spielt eigentlich nur was ganz anderem in die Karten. Aber gut, also wir wollen das ja nur mal erwähnt haben. Wir meiden ab jetzt auch Milchprodukte.
Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Wir informieren ja nicht nur über neueste Technologien und politische Bildung, sondern wir sensibilisieren Menschen auch für Diskriminierungen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob es dir jetzt recht wäre, wenn wir mal über eine ganz moderne Diskriminierungsform sprechen würden, den Ableismus.
Den was?
Den Ableismus.
Able aus dem Englischen?
Ja.
Survival weißt du, was das of ist? The Fähigsten. Die Fähigsten, bitte? Die Fähigsten kriegen die Jobs. Das ist Ableismus.
Genau, aber das ist halt Diskriminierung.
Ach so.
Du darfst nicht Menschen, nur weil sie was können, einen Vorteil geben oder Menschen, die nichts können, einen Nachteil verschaffen. Das heißt, wenn du jemanden davon ausschließt, etwas tun zu dürfen, nur weil er es nicht kann, diskriminierst du den.
Ah, das ist das Ende des Bewerbungsgesprächs, oder?
Ja, ich möchte jetzt mal ein akutes Beispiel nehmen, das zum Glück mit der vollen Härte des Gesetzes auch verfolgt wird, nämlich Wolfgang Kubicki hat ja eine ableistische Beleidigung an Robert Habeck ausgesprochen. In einem Tweet, wo er gesagt hat, er hat, obwohl er jetzt steuerfinanzierte Praktika im Bereich der Wirtschaftspolitik machen durfte, hat er nach wie vor keine Ahnung und wäre deshalb, nur weil er keine Ahnung hat und es nicht kann, nicht geeignet, diese Position einzunehmen. Und das ist Ableismus.
Ach so, also Ableismus von wem?
Das von Kubicki.
Von Kubicki.
Kubicki diskriminiert jemanden aufgrund seines Unvermögens und möchte ihn davon ausschließen, bestimmte Funktionen auszufüllen.
Okay, das ist auch bestraft worden, oder? Also Kubicki muss irgendwas bezahlen, oder?
Ich hoffe, dass es bestraft wird und zwar mit der vollen Härte des Gesetzes, weil also das, wenn das Schule macht, wo kommen wir denn da hin?
Ehrlich gesagt in eine ganz gute Gegend. Aber gut, ja, wenn das Schule macht, dann darf man sagen, sie sind inkompetent und sollten diesen Job nicht machen. Aber wenn ich dich richtig verstehe, darf man das nicht mehr.
Genau.
Also wir sind dann, na, wir sind ja able, aber wir dürfen schon noch unseren Job machen. Also man darf seinen Job machen, wenn man was kann, oder?
Ja, es gibt ja diese unfähigen Quote. Die bevorzugt Bewerber einstellt, die über das nötige Sachwissen und die Kenntnisse und Fähigkeiten nicht verfügen.
Ach so, ist dann die Frage, können sie das denn auch nicht?
Genau, das können sie alles nicht. Und dann wird gesagt, das ist so ein bisschen wie bei der Pipeline, wenn die was nicht leistet, kriegt man Geld dafür und wenn man was nicht kann, kriegt man dafür einen Job.
Das erklärt, warum wir beide keine Jobs haben. Meinst du, weil wir zu viel können, oder?
Ja. Nein,
du hast ja einen. Ich frage mich gerade, ob du das dann, bist du an der Uni, weil du deinen Job nicht kannst? Nein, dich haben sie übersehen, oder?
Nee, das galt damals noch nicht. Das waren noch diese rohen, brutalen Zeiten, wo man Fähigkeiten zum Ausgangspunkt von Beschäftigung genommen hat.
Also heute könnte ich da hingehen und sagen, ich habe keine Ahnung von Bildung, kann ich den Job von Matthias Borchert haben, oder?
Ja.
Herrlich, ach, gut.
Ich habe keine Ahnung von Wirtschaft, kann ich Minister werden, ich kann...
Aber das gilt auch umgekehrt, oder? Also, dass man so Leute wie wir sind doch eigentlich eine permanente Beleidigung und Diskriminierung, weil wir überhaupt einen Job machen.
Ja.
Für alle, die da nicht reinkommen.
Genau.
Also, meine Tätigkeit müsste ja eigentlich jemand machen, der das alles nicht kann.
Ja, aber das ist doch inzwischen so. Also du schreibst ja keine Drehbücher mehr, weil du es kannst.
Stimmt. Ja, ich dachte jetzt auch hier, wo ich vielleicht ab und zu mal einen Satz zu Ende spreche oder so, dann sollte man auch jemand anderen hierher setzen.
Ja, ich habe schon gedacht, dass man die Annalena Baerbock vielleicht...
Gottes Willen. Ja, und was mache ich dann? Die Frage stellt sich ja für mich
tatsächlich. Du versuchst einfach, Dinge zu verlernen. Das sind ja die Dequalifizierungsoffensive oder sowas wie... Entschulungen. Also das war früher, war das die Umschulung, dass du noch mehr gelernt hast. Jetzt geht es darum, dass du bestimmte Dinge verlernst und dadurch
Da muss ich aber viel verlernen, um überhaupt wieder was machen zu dürfen.
Ja.
Aber das reichen, wenn ich einfach nur...
Ja, kommt drauf an, also was du dann auch machen willst. Ne? Vielleicht gibt es ja was du von vornherein nicht kannst.
Ja, Autos reparieren oder lackieren, ja. Da könnte ich nicht schnell bewerben. Das kann ich definitiv gar nicht.
Finde ich gut.
Gut, dann mache ich das demnächst. Aber das ist tatsächlich, jetzt mal ganz im Ernst, das ist ja ein Trend. Wir machen jetzt nur Scherze darüber, aber ist es tatsächlich so, dass man bevorzugt Menschen einstellt, die das nicht so gut können, damit sie das dann lernen? Oder?
Ich weiß es nicht. Also jedenfalls Ableismus gibt es.
Das kommt mir so vor. Ja, ja,
diese Diskriminierungsform gibt es und die gesellschaftlichen Konsequenzen scheinen auch schon gegeben zu sein. Ohne, dass man das beim Namen genannt hat. Aber
nee, lieber nicht.
Wir müssen es ja nicht überstrapazieren.
Nee. Das scheint schon ein paar Jahre länger zu laufen, wenn ich das richtig sehe.
Ja. Ja.
Na gut, also wir müssen da uns nicht mehr mit beschäftigen, Matthias. Wir sind ja schon in der Rente mit irgendwie 18.000 Euro Ruhestandsansprüchen, oder? Im Monat.
Plus die ganzen Tantalieren für die Mondpipeline.
Ja, naja. Ja. Na, dann kann ich ja zu dir zum Essen kommen.
Ja, ja, ich habe schon gehört, bei euch an der Tafel gibt es jetzt kein Essen mehr, ne? Große Meldung jetzt am Ende der Woche, ja.
Ja, ja, es wird rationiert. Ja, ich habe schon. Ja, ich kann ja vielleicht.
Und ich habe ganz gehört, dass ganz viele Queere nichts mehr abbekommen haben.
Ganz viele Queere?
Ja, ja.
Warum das? Dass
es so eine Unterdiskriminierung gibt, dass dann an den Tafeln selbst die Queeren nichts abbekommen.
Aha.
Weil die sind ja besonders betroffen von dieser, von der gesellschaftlichen Armut.
Ist das so? Sind die nicht alle irgendwie in diesen schicken Vierteln?
Ach so, habe ich dann das verwechselt. Ja, ja. Nee, dann war das einfach nur arme Leute. So. Mhm. Um die ist ja auch nicht schade.
Nee.
Wenn die jetzt queer wären, würde ich mir schon Sorgen machen, wenn die Hunger, aber wenn die nicht queer sind, dann. Finde ich, geschieht denen ja auch so ein bisschen recht, ne? Weil ich glaube, weißt du, was ich nämlich glaube? Ich meine, ich muss noch eine andere Form von Diskriminierung, nämlich das Verletzen von religiösen Gefühlen. Hast du das mitbekommen, dass in deutschen Innenstädten AfD-Wähler Weihnachtsmärkte mitten in die Freiheitsdemonstrationen der syrischen Flüchtlinge gebaut haben?
Nee, ach so, doch, habe ich gesehen, irgendwo in Essen, ja.
Ja, da war dann so eine religiöse Kundgebung, die Befreiung der syrischen Republik von dem großen Diktator gefeiert haben, und da haben die einfach mitten rein einen Weihnachtsmarkt gebaut.
Das geht aber auch nicht.
Nee, wie unsensibel muss man sein? Wie unsensibel muss man sein? Und das hat mich jetzt auf eine Idee gebracht, weil du hast ja mitbekommen, dass dieser Verfassungsschutzpräsident von Thüringen mit seiner gesichert rechtsextremen Feststellung der AfD, sagen wir mal, nicht nur Überzeugung ausgelöst hat in seinem eigenen Haus, auch in den anderen Häusern, weil er auch nicht unbedingt seine Fachreferate herangezogen hat zur Beurteilung, sondern mehr so grundsätzlich argumentiert hat. Und das könnte ein Hindernis beim AfD-Verbot werden. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn wir die AfD nicht verboten bekämen. Was ja dann dazu führen könnte, dass wir auf Verhältnisse stoßen wie in Rumänien, wo ja Bevölkerungen auf der Basis von Informationen Wahlentscheidungen treffen, die falsch sind, und das Verfassungsgericht dann einfach eine Wahl annullieren muss.
Wo das droht auch hier, meinst du? Ich meine, Rumänien.
Das könnte ja hier passieren, weil wir die AfD ja nicht verbieten können. Und deshalb möchte ich das verhindern. Du kennst mich, ich habe immer gerne technische Lösungen für politische Probleme. Ich bin ja für die Abschiebung aller AfD-Wähler nach Syrien. Dann ist die AfD nicht verboten, man kann die immer noch wählen, aber es gibt halt keinen mehr, der sie wählt.
Ach so, die Wähler. Ich dachte, die Parteimitglieder wollen zu einer Abschiebung.
Nein, die Wähler.
Ach so.
Und sagst du, ja, das mit der Wahl ist ja geheim, woher soll man wissen, wer AfD wählt? Ich glaube, das kann man auf der Basis von Google-Daten relativ gut rauskriegen.
Ich glaube auch, da wird die KI sicher behilflich sein können.
Ja.
Wobei, ich weiß nicht, die Frage ist, ob es notwendig ist, ne? Denn hier, also Rumänien hat sich halt einfach verwählt. Da hat ja das keinen Anschluss
unter
diesem Kandidaten. Da muss ja dann auch ein verantwortungsvolles Gericht natürlich sagen, also Entschuldigung, das war ja gar nicht so gemeint.
Nachdem es ja ein paar Tage vorher sogar gesagt hat, es gäbe an der Wahl nichts zu beanstanden. Ich glaube, das hat nochmal
da muss man ja
Geheimdienstinformationen bekommen, die das in einen anderen Kontext gestellt haben. Ne?
Ja, sicherlich hat man sich das dann. Muss man ja manchmal drüber schlafen, ob man so eine Wahl einfach stehen lässt, gerade wenn sie so eindeutig ist. Aber siehst du die Sorge hier, dass die AfD, also da würde ich mir gar nicht so viel Gedanken machen, die stehen doch bei fast 16%, vielleicht wären es auch 20, aber wir haben doch unsere neue Dings, große Koalition, also.
Ja, ach so, du meinst, wir müssen die gar nicht deportieren.
Nein, das ist mal, ich meine, deswegen frage
aber
ich.
Wird das Leben in Deutschland nicht ein bisschen harmonisch, könnte man damit nicht auch zur Überwindung der Spaltung in Deutschland beitragen, indem man diese Menschen einfach.
Ja, das kann man ja zusätzlich machen, hast du natürlich recht. Das wären also 20 Millionen Deutsche, die nach Syrien wollen oder müssen.
Ja, circa. Dürfen.
Dürfen, ja.
Dürfen auch so als interkulturelle Erfahrung.
Dann wäre man hier natürlich ein bisschen ungestörter mit den
den
Demokratie-Tieffreunden, das stimmt. Aber das ist ja so ein Bonus. Also nochmal, das haben sich ja Robby und Olli und Fritze haben sich ja zusammengetan und treten doch gemeinsam als Troika auf. Also für die für die Zukunft. Hast du mitbekommen, ne? Also Robert. Fritz wird Kanzler, Robert bleibt Wirtschaftsminister und kann das weitermachen, was er so gut macht. Und ich denke, der Olli wird dann nach Erfolg.
Der kann bestimmt auch was nicht, was er dann machen darf.
Da kann man aber sicherlich den nach der Wahl mit den 12% dann durch Boris ersetzen. Wir brauchen ja einen Kriegsminister. Aber dann hast du ja doch eigentlich ein sehr schönes, einiges Jamaika ist das dann, ne? Schwarz, Rot, Grün. Ja.
Ja.
Deswegen.
So eine Art sozialistische Einheitspartei, oder könnte man das auch dann?
Ja, nur zwei sozialistische Parteien sind dann ja noch außen vor. Und dann ist die Frage, ob man. Muss man dann die AfD wieder wirklich alle deportieren?
Ist ein Kostenfaktor, hast du recht.
Ja.
Ah. Ja, gut. Ich dachte, ich denke es mal ein bisschen im großen Maßstab.
Ja, ich wollte es auch nicht zerreden.
Die sind ja auch nicht mehr zu überzeugen. Die kriegst du ja mit Informationen und Argumenten, sind die ja nicht mehr zu kriegen. Die haben sich ja völlig von jeder Rationalität abgespalten.
Ja.
Und die halten ja so viel von Abschiebung, dann sollen sie doch selber sich abschieben lassen. Bitteschön.
Nein, du weißt ja, ich bin ja weiterhin mehr so dafür, sie in meine Richtung abzuschieben und dann die hier sind, in die andere, also so nach Norddeutschland. Aber gut, darf man ja auch nicht sagen. Aber
nein.
Gut, dann müssen wir in Syrien, ja, meinetwegen.
Ist mir jetzt eingefallen, weil Syrien ist ja, glaube ich, jetzt auch ein Modellversuch, sowohl was die internationale Partizipation an nationaler Souveränität angeht.
Meinst
du das? Ich habe jetzt was gelesen vom Pepe Escobar, dass der Assad ja so ein bisschen pingelig war, als es darum ging, eine Pipeline durch sein Land zu verlegen.
Das weiß ich jetzt, eine Mondpipeline oder meinst du eine echte?
Nee, eine Ölpipeline.
Ja.
Die als Konkurrenz zur russischen Energie ist auf seniora.org, glaube ich, ist das.
Ah.
Kann man das nachlesen und dass es da verschiedene Interessen gibt, aber ich glaube, die Türkei hat da Aktien drin, Israel hat sich engagiert. Ich glaube auch, dass die Amerikaner an der Befreiung des Landes mitgewirkt haben. Und was ich bemerkenswert fand, aber auch ein bisschen pingelig, war ja, was Sonneborn dann gefragt hat, ob man mal die syrische Bevölkerung selbst gefragt hätte, von wem sie denn am liebsten unterdrückt werden wolle.
Ja, ich bitte dich. Also das ist eher die Frage, Sonneborn, ja. Also, ich meine, diese Satiriker. Die Frage ist eher, ob wir, also die Türkei kriegt ja den Norden und Israel kriegt den Süden von Syrien. Mhm. Und ob der Ostbereich, ob das schon gesetzt ist, dass die Amerikaner das bekommen.
Mhm.
Oder ob wir dann nicht deine AfD-Wähler dahin schicken und das vielleicht Schleswig-Holstein nennen könnten.
Aber deshalb hat der Pistorius ja auch gesagt, dass Deutschland Soldaten nach Syrien schicken soll, um da mehr Verantwortung zu übernehmen.
Ja. Ja, in einer der drei Zonen.
Aber das ist doch die Idee. Weil ich hätte ja was anderes gehofft. Ich habe ja gehofft, dass die Befreier jetzt auch einen kleinen Beitrag leisten können zu modernen Staatskonzeptionen, wo endlich eine Überwindung der Spaltung von Staat und Kirche auch mal Wirklichkeit wird.
Ja, das wäre höchste Zeit.
Ja.
Schön, dass du das jetzt auch noch anregst.
Ja.
Super, wie weit sind wir denn da hier jetzt schon?
Auf dem besten Wege, auf dem besten Wege.
Also man braucht Gessmann anrufen und erinnern.
Also das heißt, man denkt ja immer, dass wenn die Differenz von Staat und Kirche überwunden wird, wäre das zulasten des Staates. Aber wir haben ja gemerkt, dass die Kirche sich sehr gerne in den Dienst des Staates gestellt hat. Sie kämpft gegen Rechts, sie ist für die Migration, sie rettet das Klima, sie sagt, dass der Verzicht auf Impfungen Sünde ist und all diese Dinge. Also insofern ist, ich glaube, sind wir auch auf dem besten Weg, eine Überwindung dieser lästigen Spaltung von Staat und Kirche selbst zustande zu kriegen. Wir können natürlich sehen, dass wir möglicherweise einzelne Elemente auch der muslimischen Moral in die Staatsdoktrin übernehmen. Also die Scharia zum Beispiel ist ja ein sehr modernes Konzept zur Lebensführung. Das ja. Sozusagen diesem laffen Christentum auch mal ein bisschen wieder.
Da sagst Feuer du was. Ja, dann würde es also nicht dann nur dabei bleiben zu sagen, Jesus hätte sich impfen lassen, sondern auch dann direkt es straf zu bewähren, wenn man dann sagt, das sehe ich aber anders, oder? Also wenn man die
Scharia
noch so ein bisschen in irgendeiner geeigneten Form da andockt. Da fällt doch
ich war ja auch eingeladen bei der Eröffnung von Notre Dame und wir haben das alle diskutiert und wir waren uns alle einig, Jesus wäre auch für die Scharia gewesen.
Ach so. Ja, dann haben wir es ja.
Ja.
Dann habe ich ja gar keine Fragen mehr. Du hast so gut die Kurve gekriegt zum Weihnachtsfest. Da gibt es ja natürlich auch nichts vom Rind, oder? Und Jesus hätte Nein. sich das verbeten, natürlich. Der hätte auch im Tempel übrigens keinen Stand umgeschmissen.
Nein.
Das ist ja dann ganz schick. Das sprechen wir ja in der Weihnachtssendung. Nee, das machen wir
aber einen nicht. Punkt würde ich gerne noch bringen zum Thema Weihnachtsfest. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt ein so großer Topf ist, aber wir hatten es ja im Vorgespräch kurz angedeutet, das Weihnachtsfest hat ja jetzt auch endlich Gelegenheit, seinen wahren Kern zu entdecken, weil das große Missverständnis ist ja, dass das Weihnachtsfest die Geburt feiert.
War auch meins bis jetzt gerade. Aber
ja, aber das, eigentlich ist ja das Weihnachtsfest eine Zelebrierung des Todestriebes des Abendlandes.
Ja,
weil
warum?
Es gibt ja.
Es endet was und dann fängt was Neues an, ja.
Quatsch. Nein, es fängt ja nichts Neues an. Es ist halt so, dass unsere Kultur ja eigentlich sowas wie Lebensregungen erstickt. Wir leben in einer großen Verbotskultur und alles, was irgendwie lebendig ist, also Essen, Arbeiten und all diese Dinge, Energie verbrauchen, die haben ja so einen leicht unmoralischen Impetus. Und auch Kinder auf die Welt bringen, ist ja im Zeitalter des Klimawandels und des Antinatalismus schon auch ein Verbrechen.
Ja, soweit folge ich dir. Aber das verbindest du jetzt mit Weihnachten? Inwiefern? Wenn man da.
Ja, als wir endlich mal den wahren Kern von Weihnachten herausschälen müssen, nämlich das Herodes-Phänomen. Die Christen haben ja die Weihnachtsgeschichte eigentlich so für ihre Zwecke missbraucht. Denn eigentlich handelt ja das Weihnachtsfest von der Ermordung der unschuldigen Kinder, die Herodes ja.
Yes. Ja, Entschuldigung. Schneiden wir nicht raus. Stark. Ja. Mhm.
Also, du weißt
nein,
das.
Ich verstehe das. Also ich denke, alle unsere
und,
Zuhörer.
Und nur weil die Christen sich jetzt so in gewissermaßen so eine Art Meinungshoheit über dieses Thema verschafft haben, ist ja dieser Herodes zu einer der missverstandensten Personen eigentlich der Weltgeschichte geworden. Der war ja im Grunde schon damals Klimaretter.
Ja.
Und und ich finde, dieser Kindermord, der ist ja sozusagen sinnbildlich für unsere Kulturpolitik, die Corona-Politik. Es gibt ja sowas wie eine Art symbolischen Kinderkannibalismus, etwa in der Corona-Zeit oder durch das Impfen und durch die Unterbindung von Fortpflanzung. Und ich glaube, dass das jetzt der Moment ist, diesen Aspekt des Weihnachtsfestes nochmal zum Vorschein zu bringen, weil du wolltest über den Todestrieb unserer Kultur sprechen.
Ja, na, ich finde nur diese Kurve jetzt, also nochmal, wie gesagt, es hört uns ja nie jemand zu, ich bin einfach nur gerade begeistert.
Ja, die war brillant,
also,
oder?
Das ist herrlich. Also das nochmal, das alle verstehen, aber auch, dass man sagt, deiner Lesart, nein, deiner Forderung
in
nach
der wahren,
ist es einfach
in der wahren
so,
Lesart.
Genau, die wahre Lesart wäre ja die, dass wir also Herodes feiern müssen.
Ja.
Dafür, dass er so in die Zukunft geguckt hat und dann auch gesehen hat, dass dieser Planet natürlich ohne diese ganzen Kinder besser dasteht, also das Klima geschützt hat.
Ja.
So wie es mal ursprünglich wohl auch vielleicht dann schon gemeint war.
Ja.
Und man dann sagt, am Ende einer entkommt zwar in irgendeinen Stall ohne Licht, aber den kriegen wir auch noch.
Natürlich.
Das ist aber dann ja nur noch also so ein fröhliches Nachklappern am 24., oder? Dass man sagt, da kommt jetzt doch nochmal.
Ja, ich glaube, ich dachte, unschuldigen Kinder ist dann nach dem 24. Also das war...
Ja, aber dieser eine Querdenker, der dann noch auf die Welt kommt, in der, dass man sagt, der hat hier nicht lange. Das ist aber doch mehr so ein PS.
Ja.
Also die eigentliche schöne Zeit ist ja dann tatsächlich auch die Adventszeit bis hin zu diesem letzten entkommenen Jesus da.
Ja, ich höre da immer noch eine Sympathie für diese Jesusfigur bei dir.
Nein. Also, nein, das würde ich doch jetzt nicht mehr das zugeben, nachdem du
bedenklich, weil das damit übernimmst du Verantwortung oder machst du dich schuldig, würde ich sogar sagen, an der Klimakatastrophe, an der Überbevölkerung. Also diese ganze pronatalistische Christenkultur.
Ja, auch das, du hast ja recht, es fällt mir schwer, mich davon zu trennen, weil ich damit so aufgewachsen bin in diesem falschen Bild. Da sind ja auch Nutztiere, die Methan furzen in diesem Stall, muss man ja auch mal sagen.
Ja.
Und dann liegt dieses Kind dazwischen, das dann auch noch ganz komische Vorstellungen hat, dass man nett zu den anderen sein soll und keinen Krieg führen, das gehörte ja auch mal dazu. Also ja, ich werde noch 2 Tage brauchen, aber, oder auch vielleicht noch 10 oder 11, aber du kannst sicher sein.
Das Herodesfest muss einfach wieder zu seinem Wesenskern zurückgeführt werden.
Wir werden dieses Jahr das Herodesfest feiern. Mit irgendwie, ja.
Mit rituellen Kinderopfern.
Ja, zumindest symbolisch, oder?
Symbolisch.
Ja. Ja. Lebkuchenkinder essen.
Was für ein besinnlich schöner Ausklang unserer Sendung.
Ja, ich finde aber, das machen wir dann besinnlich weiter mit zu Weihnachten im kleinen Kreis und dann machen wir einen Ausblick. Wir haben noch so viel auf dem Zettel, weißt du das eigentlich?
Ich weiß.
Die Todessehnsucht.
Ich habe es total verkackt heute.
Nee, du hast das toll gemacht und ich habe, nur, wir müssen ja dann nochmal, das können wir aber gerne machen am 1. Januar in Konkurrenz zu irgendwelchen Neujahrs-Skispringen und Opernsängern mittags. Dann können wir ja auch 2 Stunden Visionen entwickeln.
Ich muss auch loswerden. Ich finde das ganz schrecklich, was ich gerade gesagt habe.
Ja, ich auch. Aber
das war total zynisch und scheiße.
Nee, das war es nicht. Das ist ja hoffentlich genau so angekommen, dass man sagt, Moment mal, und da wollen wir beide doch die ganze Zeit hin, dass man den Leuten da draußen mal sagt, man merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Ihr lasst euch hier von einer Ecke in die andere pritschen und alles, was gut ist am Menschlichen und alles, was gut ist an Ideen, ob man jetzt gläubig ist, christengläubig ist. Guck mal, lass mal kurz ernst machen nochmal.
Ja,
ob man das jetzt glaubt oder ob man einfach nur erkennt, selbst wenn man sagt, mit der Figur Jesus, ob der jetzt wirklich so da war, ist doch scheißegal. Das ist einfach eine tolle Idee.
Ja.
Das sind tolle Prinzipien, die wir von allen Philosophen und immer das Gleiche finden. Immer diese großen Ideen, was das Menschliche ausmacht und ausmachen sollte und Ideale. Und all das ist weg. Die Leute taumeln da nur noch irgendwie durch und lassen sich von Beauvoir zu irgendwelchen Syrien-Fragen hin und her pritschen.
Lassen sich mit Tecums impfen.
Ja.
Ja. Ja, wo ist, ey, merken die Leute überhaupt noch was?
Merken
wir
die
haben
nicht
doch alles preisgegeben und verraten, was mal irgendwie Lebensquelle und Orientierungspunkt war. Das betrifft die religiösen Grundlagen, das betrifft die ethischen Grundlagen, das betrifft auch die politischen Selbstverständlichkeiten, die zivilisatorischen Standards. Und es passiert jeden Tag so viel Scheiße, wo ein einziges Ereignis hätte ausgereicht, eine Weltkatastrophe auszulösen. Und davon passieren Hunderte jeden Tag. Und ich glaube, weil es so viele sind, denken die Menschen, ach, normal.
Ja, normal und da kann man ja auch gar nichts machen und da muss man jetzt mit der Zeit gehen und genau das muss man nicht. Also man muss einfach zurückgehen, das hast du mir ja beigebracht, dieses Wort. Was war das, das Posthumanistischen, dass man das tatsächlich irgendwie nennen darf als so, das ist jetzt das Zeitalter oder so, auf das wir zusteuern.
Auf das wir zugesteuert werden.
Ja. Ja, Kreuz und Quer oder so, wie das heißt, dahin gesteuert werden und ich sage, Leute, das Einzige, was wir haben, ist unsere Menschlichkeit. Das Einzige, was uns unterscheidet von so an irgendwelchen wilden Tieren oder Steinen und Eichhörnchen. Und das gibt ihr so über Bord. Wir haben jetzt 5 Jahre Jubiläum, 5 Jahre Fledermaussuppe in Wuhan. Ja, das war ja Das Andromeda-Virus, das wird uns alle töten. Ja.
Man könnte ja zum Festtagsgericht am Herodestag werden.
Steht auch mal so viel. Wuhan.
Statt Bihu. Zum Nachtisch eine kleine mRNA-Impfung. Im Do-it-yourself-System.
Ja, nur eine mRNA-Ente gefüllt mit irgendwelchen Bovea-Quark. Super.
Nee, der Furz.
Nein, also, dass die Leute das nicht wirklich merken, das haben wir doch damals schon gesagt, 2020. Was wollt ihr denn eigentlich? Jetzt kommt irgendwie ein Virus kommt auf euch zu. Ja, das passiert alle paar Jahre. Ja, alles, was danach gelaufen ist, war falsch.
Ja.
Das ist alles nicht menschlich, was sie mit den Kindern machen, was sie miteinander machen.
Was sie mit Walter machen, was sie...
Ja, kannst du nur den Kopf schütteln den ganzen Tag und sagen, ey, ihr seid sterblich, ihr könnt morgen alle tot umfallen. Wie verhaltet ihr euch eigentlich? Seid ihr nicht ganz dicht? Seid ihr alle nicht ganz dicht? Wisst ihr gar nicht mehr, worum es geht? Und die Antwort lautet, nö, wissen wir nicht.
Weißt du, was ich mir manchmal frage, was würde Gunnar dazu sagen? Ja. Ist mal ein Ernstes. Also ich habe ja das Gefühl, dass uns letztendlich fast die Situation, dass wir in so einem Treibsand von Ereignissen fast untergehen und eine, und ob, ja, ich weiß auch nicht, ob man, naja, nee, das ist ein zu weitführender Gedanke, aber ob es nicht vielleicht auch sogar ein Segen ist, den ganzen Scheiß nicht mehr mitzukriegen.
Das ist, ein verständlicher Gedanke. Ich gebe zu, das würde ich, so wie ich bedauere, dass Gunnar sich das nicht mehr angucken muss. Für ihn als Teil des Kosmos finde ich das ganz schön. Er fühlt sich jetzt bestimmt besser. Ja. Sofern er sich noch fühlt und nicht weiß, dass er der Kosmos jetzt ist. Ob ich das für uns möchte, weiß ich nicht.
Nein, ich möchte das auch nicht immer.
Ich möchte auch nicht, dass du das anderen vorsteckst, die ich mache.
Nein,
die
das war auch wirklich jetzt, das war, bitte nicht missverstehen, das war jetzt keine... Ich meine halt nur, dass die Eskalationsstufen, was ist seitdem alles passiert, seit Gunnar verstorben ist, wo wir gedacht hätten, der hat im Grunde alles gesagt, das ist alles beschrieben. Nein, es ist das Rad dreht immer weiter, es wird immer irrer.
Ja, aber wir können ja trotzdem, also ich glaube, wenn wir eine Aufgabe haben, du und ich, dann ist es einmal daran zu erinnern, das machen wir auch gerne nächstes Jahr wieder.
In unserem Töpferkurs.
Ich bleibe auch dabei, dass wir dieses wegschieben müssen und dass wir träumen müssen. Also dass man immer noch mal wieder sagen muss, wie sollte es denn eigentlich sein? Also dass man sich mal zurücksetzt und sagt, wie sollte es sein? Da draußen vom Verbrennerauto bis zur Schule, bis zu den Raketen.
Ja.
Und im Umgang miteinander, wie sollte es sein?
Und ja, und nicht nur, wie sollte es sein, sondern wie ist es, wenn wir beide uns treffen und wenn die Leute uns zuhören, ist schon etwas von dem wirklich, was nicht in Zukunft erst wirklich werden muss, sondern etwas, aus dem wir jetzt schon Kraft ziehen. Ich glaube, dass das ein Wiedererinnern an das, was uns Leben und Kraft schenkt, dass das bitter nötig ist, weil wir, glaube ich, es alle geschenkt bekommen und vielleicht im Ansturm der negativen Meldungen fast blind werden gegen das, was uns an Göttlichem, an Kosmischem, an Menschlichem immer schon teilhaftig geworden ist.
Ja.
Und da kann der scheiß Herodes machen, was er will. Ich glaube, die Krippe strahlt, ja.
Ja, das ist ja auch schön der ganzen Geschichte erzählt, das ist ja nicht tot zu kriegen, das steht ja immer wieder auf.
Kennst du von Ottfried Preußler eigentlich die Flucht aus Ägypten, das Buch, wo, glaube ich, Jesus und die Heilige Familie, ich glaube, nach Böhmen flüchtet, vor Herodes? Ein herrliches Buch von Ottfried Preußler.
Okay, das schreibe ich mir jetzt auf und dann schreiben wir als Buchtipp. Das schreiben wir als Buchtipp dann noch drunter. Ich habe ja auch noch 22 Buchtipps für nach Weihnachten.
Du wolltest auch noch Bücher hochhalten und ich sage Zeug.
Das sind die ganzen Pharma-Bücher, das haben wir jetzt nicht gemacht. Wir raten nur Robert Kennedy, nicht Cabrio zu fahren. Das ist aber eh nicht die Jahreszeit dafür.
Wollen wir jetzt den Nachspann machen und das einfach die Büchertipps noch nachher machen? Oder?
Das weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Du hast doch jetzt schon einen Büchertipp gemacht. Wir machen nächste Woche Büchertipps für nach Weihnachten. Und dann machen wir, ich habe hier nämlich auf meinem Zettel noch stehen, für irgendwann mal, wenn wir wieder zusammensitzen, spätestens im neuen Jahr, das muss ich dich mal fragen. Hier steht nämlich auf meinem Zettel, man kann ja gar nicht nichts glauben. Sagt dir der Gedanke was?
Ja, klar.
Das geht mir immer so, das hast du bestimmt dauernd als Seminarthema. Aber das meinte ich, als ich vorhin gesagt habe, also die Leute sind alle so abgelenkt und weggeschaltet. Und wenn ich die dann frage, was glaubt ihr denn eigentlich? Die müssen dann nicht sagen, ich glaube an Jesus oder sonst was. Selbst wenn die dann sagen, ich glaube nicht. Ich glaube an gar nichts.
Ja.
Das hat eine Konsequenz.
Auf jeden Fall.
Dann glaubst du ja auch was. Du glaubst dann eben an angeblich nichts. Was heißt das? Also ja, hat dir nichts eine Bedeutung. Gut, dann kann ich dich ja umbringen oder du mich, ist ja alles
bedeutungslos. Du stellst mir so eine Frage und möchtest jetzt die Sendung damit beenden, ohne dass ich was dazu sagen darf.
Nein, du darfst jetzt was sagen. Ich nehme mich zurück. Niemand kann uns. Ihr könnt alle abschalten, aber niemand kann uns hindern.
Ich würde so gerne was zu sagen.
Ja, sag was. Komm, nein, mach. Mach.
Ja, das Interessante, der Atheismus ist ja auch ein Theismus mit negativen Vorzeichen. Der hat ja seine Doktrinen, es gibt Atheisten, die missionieren. Und ich glaube, dass wir alle getragen sind von Grundannahmen, die wir nicht durch hartes Wissen absichern können. Mhm. Das heißt, jeder trifft von uns eine Grundannahme, die ein Vertrauen in etwas zum Ausdruck bringt, sei es in die Nichtigkeit der Welt, in die Wissenschaft, in die Politik, in einen Gott, in mich selbst, in den Kosmos oder sonst irgendwas. Mhm. Und das wird dann übersetzt in Lebensmaximen, die natürlich handlungsleitend sind. Das heißt, Vertrauen, Misstrauen, du sprichst ja vom bedingungslosen Grundvertrauen als Basis einer Gesellschaft. Und natürlich sind gerade die vermeintlich wissenschaftsorientierten Menschen nicht weniger gläubig als die religiösen Menschen, sondern sie haben sich eben auf andere Grundentscheidungen verlassen, die sie selber aber nicht mehr in Frage stellen. Und das finde ich im Grunde noch schlimmer, als wenn jemand naiv an einen Gott glaubt, weil er nämlich gewissermaßen den Unglauben zum Prinzip seines Grundglaubens macht und damit bestimmte Aspekte der Wirklichkeit völlig abschneidet und aus seinem Wahrnehmungsfeld entzieht und damit sich auch ethisch völlig absichert, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Das heißt, man rennt gewissermaßen in die große Weltmaschine des Materialismus, des Kapitalismus, des Mechanismus, des Funktionalismus auf der Basis einer Wertentscheidung, die man selber gar nicht getroffen hat durch den Glauben. Wäre jetzt eine kurze Antwort, aber wir werden das tiefer machen.
Ich bin nur, ja, wir werden das mal, machen wir eine extra Stunde vielleicht raus oder eine halbe. Ich habe das nur gedacht, wir müssen das mal besprechen, weil die meisten Menschen gar nicht wissen, dass sie was glauben. Das ist ja diese, weißt du, wenn man dann
sagt, das ist brillant formuliert, sie wissen nicht, dass sie was glauben, das finde ich super.
Ja, also da sind einfach so Dinge, die hauen dir dann irgendwelche Modelle. Auch so ein völlig alberner Begriff.
Ja,
Modelle.
Modelle.
Entweder Klimamodelle oder Large Language Modelle. Nennen das dann künstliche Intelligenz. Was für ein Schwachsinn, das sind Modelle. Aber sag mir doch mal, woran du glaubst. Ja, an nichts, an die Wissenschaft. Also, die erkennen ihre eigenen Prämissen nicht. Dieses ganzen Denken, wenn man dann sagt, du musst ja an etwas glauben, glaubst du das? Ja, ich glaube, dass man irgendwie Karriere machen und viel Geld verdienen soll. Das sind ja alles Konzepte, die uns in die schwierige Situation führen, in der wir sind. Ich fände es nur ganz schön, wenn man denen das mal klar machen würde, woran sie da eigentlich glauben und wie beschissen das ist. Was für eine komische Grundlage die meisten haben.
das machen wir. Haben wir schöne Ideen fürs nächste Jahr. Also zum einen zeigen wir zurück die Kostbarkeit des Selbstverständlichen, des Gegebenen, des elementaren, glückenden Lebens. Mhm. Dann befragen wir Grundannahmen von Glaubensüberzeugung. Ansonsten werden wir uns ja viel mit Ton beschäftigen, auch dem guten Ton.
Ja, der gute Ton ist das Motto fürs nächste Jahr.
Das heißt, wir legen viel Wert auf Audioqualität in unserem Podcast. Ne?
Mhm. Und Töpferkurs. Genau. Und das ist ja so, das ist ja bei uns, gibt es den guten Ton.
Ja. Dann Carsten.
Dann Carsten, ja, den wir jetzt schon wieder überstrapazitiert haben. Wir haben mich strapazitiert.
Aber vielleicht sagen wir allen danken, die uns dieses Jahr geholfen haben, oder?
Ja, wir danken wirklich, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt, wir möchten gerne zusammenbleiben mit euch, die ihr das unterstützt habt. Und das kündige ich dann aber gesondert an. Okay. Rainer hat noch viel zu tun, wir werden diese Website auch hinbauen und machen wir ein andermal. Okay. Vielen Dank, dass ihr da wart, vielen Dank, dass du da warst, Matthias, und wir machen nächste Woche Weihnachten. Und
wir treffen uns in der Hütte in Norwegen, oder?
Ja,
Ich
hoffe, dass Clemens sie nicht mitgenommen hat nach Mexiko. Der ist ja abgehauen.
Aber ja, gucken wir dann nach einem neuen B&B. Aber das bleibt doch dabei, dass wir da uns am Polarkreis, oder?
Ja, das ist wieder so wie letztes Mal. So ich, du mit deinem Schlitten, deinem flotten Schlitten und ich auf meiner Plastiktüte. Wir treffen uns.
Als ich hinter meiner Stoßstange fest bin, ich ziehe dich da durch die Schneewehe.
Ja, das finde ich aber lieb von dir. Danke, du ziehst mich in die Schneewehe. Ich weiß schon.
Ja.
Gut, also nächste Woche privat.
Wer wird denn da geboren, wenn der Schnee wehen hat?
Ja gut, langsam fade out. Oder ganz schnell.
Schnell.
Bis nächste Woche und dann wieder am Neujahrstag.
Ja.
Ja. einen schönen dritten, vierten, fünften Advent. Nee, dritten haben wir, ne?
Sechsten Advent.
Sechsten Advent, okay. Sechsten Advent. Einen schönen sechsten Advent. Bis nächste Woche.
Tschüss.